Guten Morgen, ich möchte mich entschuldigen, dass ich heute auch über das Tagesthema sprechen möchte. Corona oder Covid-19 ist in aller Munde. Aber wir möchten als Kirche ja nicht weltfremd sein und ich versuche als Arzt ein paar aktuelle Fragen zu beantworten. Erstens möchte ich etwas über die neue Krankheit sagen, dann über die Angst von uns Menschen sprechen, die wir alle vom Tod bedroht sind. Aber auch aufzeigen, warum Christen immer Hoffnung haben dürfen. Erstens, Covid-19. Wenn eine Naturkatastrophe oder eine Epidemie in einem entfernten Land vorkommt, wie der Beginn der Corona-Epidemie Ende 2019 in Wuhan in China, sind wir nicht betroffen, weil die Sache sich in einem guten Sicherheitsabstand von uns abspielt. Persönlich habe ich diese Epidemie auch unterschätzt. Bis vor einem Monat war für mich diese Infektion eine Grippe, die sich vor allem in China abspielt. Bei den ersten Fällen in Europa habe ich mich über die Medien und die Panikmache sogar aufgeregt. Als jedoch die Krankheitsfälle in Italien vor etwa 3 Wochen so rasant zugenommen haben und auch die Todesfälle, habe ich mich immer mehr mit diesem Virus auseinandergesetzt, wo vieles noch unbekannt und unklar ist. Wenn es Italien so hart trifft, könnte es auch uns treffen, dachte ich mir, obwohl wir damals erst einzelne Fälle hatten. Und heute stehen wir mittendrin in einem Land, das nicht nur massiv steigende Kranke zählt, sondern auch tägliche Todesfälle, die uns nicht kalt lassen, weil sie sich nicht mehr in China abspielen, sondern in unserer unmittelbaren Nähe und nicht nur Fremde betreffen, sondern bald auch Bekannte, Freunde und Verwandte. Freunde in Amerika, Südamerika, Afrika oder in den Nachbarländern, mit denen wir verbunden sind, äußern sich über eine ähnliche Situation, wie wir sie haben, mit Blockaden, Schließungen und Verboten. Weil der Virus so ansteckend scheint, bleibt uns aus lauter Hilflosigkeit nicht viel anderes, als das öffentliche Leben stillzulegen, alle Menschenversammlungen abzusagen und Distanz zu wahren von potenziellen Überträgern der Krankheitserreger, auch wenn diese unsere liebsten Freunde sind. Eine Pandemie solchen Ausmaßes ist keinem von uns aus Erfahrung bekannt. Nur meine 92-jährige Mutter erzählte, dass in ihrer Kindheit, in der Schulzeit, in Davos die Schule auch 3 Monate geschlossen war und die Kinder das Haus nicht verlassen durften, damals wegen Polio, der Kinderlähmung. Übrigens gab es damals auch noch keine Fernseher und Internet. Einige trösten sich während der aktuellen Pandemie damit, dass Kinder oder junge Leute in der Regel nicht schwer krank werden. Auf der einen Seite gibt es junge Leute, die ihren Ego-Trip trotz Krise fortsetzen, so gut es geht, während andere ihre Hilfe anbieten. Auch 8000 Angehörige der Schweizer Armee wurden aufgeboten, was in diesem Ausmaß seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr nötig war. Da die jungen, gesunden Leute laut Erfahrungen in China meistens nicht schwer krank werden und wenige sterben, scheinen einige junge Leute gar nicht persönlich betroffen und regen sich am meisten über die vom Bundesrat festgelegten Einschränkungen auf, vielleicht aber nur so lange, bis ihre Eltern oder Großeltern sterben. Denn nicht wenige unserer Bevölkerung sind über 65 und zählen damit schon zu einer Risikogruppe. Wer dazu noch einen hohen Blutdruck, eine Zuckerkrankheit, eine chronische Herz- oder Lungenkrankheit oder ein Leiden mit einem beeinträchtigten Immunsystem hat, ist besonders gefährdet. Das Coronavirus SARS-CoV-2 heißt übrigens Kronenvirus, weil es stachelig und ein bisschen wie eine Krone aussieht. Es befällt die Schleimhaut des Atmungstraktes, was nicht nur Fieber und Husten, sondern vor allem bei der Risikogruppe häufiger zu Lungenentzündungen führt, die teilweise die ganze Lunge betreffen, sodass die betroffenen Personen im Spital mit Sauerstoff versorgt werden müssen und häufig intubiert und auf der Intensivstation beatmet werden müssen, dass die Lunge überhaupt noch Sauerstoff bekommt. Schwere Lungenentzündungen zerstören die Lunge und führen häufig zum Tod, sodass an Covid-19 mindestens 10-mal mehr Menschen sterben als an einer Grippeepidemie. Viele Angesteckte haben gar keine Symptome oder wenig, sodass sie sich gar nicht testen lassen oder nicht getestet werden, vor allem junge Leute. Aber etwa 20% aller Betroffenen sind ernst krank und benötigen eine Behandlung im Spital. Und ein Teil dieser Schwerkranken braucht einen Platz auf der Intensivstation und diese Plätze sind nicht nur teuer, sondern auch limitiert. So waren Intensivmedizinplätze in Oberitalien und unterdessen auch bei uns plötzlich voll. Und dann wird triagiert, wer einen Platz bekommt auf der Intensivstation. Natürlich wurden in Italien die Patienten unter 65 ohne Risiken bevorzugt, die bessere Überlebenschancen haben. Gleichzeitig wurden die älteren Leute und Patienten mit mehr Grundkrankheiten geopfert. Ihnen konnte aus Platzgründen nicht geholfen werden. Eine solche Triage ist für die betroffenen Ärzte eine massive Belastung. Auch die Erfahrung, dass trotz der intensiven Behandlung und Arbeitsbelastung so viele Menschen sterben. Gleichzeitig sind alle Leute im Gesundheitswesen, die in der Nähe dieser Patienten arbeiten, massiv gefährdet, selbst an Covid-19 zu erkranken, was sich auch in den Statistiken niederschlägt. Ein Hauptgrund, warum in vielen Ländern eine Ausgangssperre verhängt wurde und soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert werden, warum bei uns die Lokale und Läden geschlossen wurden, hat damit zu tun, den starken Anstieg von Fällen einzugrenzen, damit eher wieder Plätze auf den Intensivstationen frei werden, als wenn zu viele Menschen gleichzeitig krank werden. Gleichzeitig wurden Studien mit neuen Impfstoffen und Medikamenten gestartet, sodass man hoffen kann, dass in einigen Wochen oder Monaten vielleicht Impfstoffe oder nützliche Medikamente zur Verfügung stehen. Die Maßnahmen des Bundesrates sollten im Moment einen medizinischen Nutzen bringen, auch wenn die wirtschaftlichen Folgen noch nicht absehbar sind. Wenn man im Januar während dem WEF in Davos über Klimaschutz gesprochen hat und man sich Gedanken machte, wie man die Kreuzfahrten und den Flugverkehr etwas einschränken könnte, sind wir heute, wenige Wochen später, schon an diesem Ziel. Der Tourismus ist fast auf Null geschrumpft, weil die meisten Landesgrenzen geschlossen wurden und viele Länder Einreisesperren verhängt haben. Heute, wo viele Branchen sehr spitz kalkuliert werden, werden viele Firmen nicht überleben können unter den gegenwärtigen Einschränkungen bis hin zu den Auswirkungen auf die Börse. Die wirtschaftlichen Folgen von Corona werden uns vermutlich noch länger beschäftigen als die medizinischen. Eine Pandemie ist wie ein Krieg, eine weltweite Katastrophe, die jeden treffen kann und wo kein Land grundsätzlich verschont wird. Und auch unsere sichere Schweiz und unsere Gemeinde in den Bergen wird dieses Mal nicht verschont. Das verunsichert extrem. Ich sehe Menschen mit Angst und Panik in der Praxis und wir sind noch lange nicht am Ende dieser Geschichte. Etwas Optimismus verbreitet die weltweite Statistik der Menschen, die den Virus überlebt haben und jetzt wieder gesund sind, und die Entwicklung in gewissen asiatischen Ländern. Auf der anderen Seite haben Länder wie Taiwan ab dem ersten Tag mit Kontrollen, Sperren und Einschränkungen reagiert, und in Japan tragen Menschen auch unter dem Jahr bei jeder Erkältung einen Mundschutz. Wahrscheinlich hat unser Bundesrat das aber richtig eingeschätzt, dass bei uns noch mehr Menschen ungehorsam reagiert hätten, wenn die jetzigen Einschränkungen schneller gesprochen worden wären, auch wenn das aus epidemiologischer Sicht sinnvoll gewesen wäre, weil sich die Seuche so schnell ausbreitet. Punkt 2. Angst. Wir lebten in einer Welt, wo viele Menschen den Eindruck hatten, dass alles machbar ist und wir selber alles im Griff haben. So haben viele über die letzten zwei Generationen den Glauben an einen lebendigen Gott aufgegeben, weil wir als Menschen des Wohlstandes auch ohne Gott gut leben konnten und oft so gelebt haben, als würde es gar keinen Gott geben. Der Gedanke ist nahe, ob eine weltweite Seuche nicht auch ein Gericht Gottes sein könnte, damit wir in unserem egoistischen Handeln und der Ausbeutung von Gottes Schöpfung einmal zum Stillstehen und zum Nachdenken kommen. Jede Krise ist eine Chance und ich wünsche mir, dass dieser weltweite Supergau zum Umdenken der Menschen führt, dass doch einige wieder anfangen, nach Gott zu suchen und ihr Leben ändern. Ob es um ein Gericht Gottes geht, wage ich nicht zu behaupten, auch wenn wir es verdient hätten. Aber Gott hat diese Seuche einmal zugelassen und er möchte, dass wir innehalten, nachdenken und mit ihm ins Gespräch kommen. Wer in der Not beten kann, hat es sicher etwas einfacher als Menschen ohne Gott, die sich einem blinden Schicksal gegenüber ausgesetzt fühlen. Haben denn Christen, die eine persönliche Beziehung zu Jesus haben, keine Angst? Das glaube ich nicht, dafür kenne ich zu viele Angsthasen. Nicht so selten sind Menschen, die mehr mit Ängsten oder Unsicherheiten zu tun haben, Christen geworden, mit der Hoffnung, im Glauben einen gewissen Halt zu finden, und Leute, die Angst haben, tun gut daran, es diesen nachzumachen. Christen glauben, dass unser Leben nicht von einem blinden Zufall abhängt oder wir sterben, weil Gott gerade nicht auf uns aufgepasst hat. Ich bin davon überzeugt, dass Gott auch weiß, wen dieses Virus mit welcher Härte trifft. Und wenn wir eine Vertrauensbeziehung mit diesem Jesus haben, dürfen wir uns geborgen wissen und stehen nicht einem willkürlichen neuen Virus gegenüber, dem wir hilflos ausgeliefert sind. Im Johannesevangelium im 16. Kapitel, Vers 33, heißt es in der Bibelübersetzung von Martin Luther: In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagte nicht: Habt keine Angst. Denn Angst ist ein Gefühl und Gefühle können wir nur über den Verstand beeinflussen. Nein, es heißt, ihr habt Angst und ihr werdet hart bedrängt und Schlimmes durchmachen. Aber seid getrost, seid getröstet, habt Hoffnung. Ich stehe über den Nöten und Problemen dieser Welt. Wer mit mir verbunden ist, dem kann eigentlich nichts passieren auf dieser Welt. Er braucht sich eigentlich nicht zu fürchten. Nicht einmal der Tod ist etwas, was uns Angst machen muss. Wenn ich schon heute in meinem Leben eine Beziehung mit Jesus eingehe, wird diese Beziehung durch den Tod nicht zerstört und ich kann mich eigentlich freuen auf ein Leben nach dem Tod mit diesem Jesus, das frei ist von Angst, Not, Leid und Tod. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, wird beschrieben, wie Jesus uns einmal alle Tränen trocknen wird in der Ewigkeit. Darum bin ich überzeugt, dass Jesus, der Sohn Gottes, auch heute um jede Not weiß und jede Träne sieht, die wir weinen. Was ist denn die Bedingung, dass ich sicher sein kann, dass ich nach dem Sterben einmal mit diesem Jesus sein werde? Was müssen wir tun, damit wir in den Himmel kommen? In den meisten Religionen geht es um gute Werke, die ich tun muss. Aber die Botschaft von Jesus, die wir als Evangelium, wörtlich die gute Botschaft, bezeichnen, ist eigentlich das Gegenteil einer Religion. Ich möchte es so erklären. Bei jeder Religion versucht der Mensch, etwas dafür zu bezahlen oder etwas dafür zu tun, um sich den Himmel zu verdienen oder zu erkaufen. Das Evangelium, die Botschaft der Bibel, sagt aber unmissverständlich, dass alle Menschen Sünder sind. Zum Beispiel heißt es in Römer, im Römerbrief, im 3. Kapitel, Vers 23, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das bedeutet, alle Menschen haben ohne Gott gelebt oder auf jeden Fall nicht in einer solchen Beziehung zu Gott gelebt, wie er uns eigentlich gemeint hat. Keiner hat so gelebt, dass er den Himmel verdienen würde. Keiner von uns würde eine Chance haben, je in den Himmel zu kommen, auch wenn wir noch so viel Kirchensteuern bezahlen oder gute Werke tun. Wir könnten das so darstellen: Die Sünde ist ein tiefer Graben zwischen uns und Gott, den wir selber nie übersteigen oder überspringen können. Aber einer hat für uns bezahlt, der ohne Sünde an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha starb. Er hat den Tod und die Verlorenheit auf sich genommen. Nicht wir müssen irgendwie in den Himmel kommen, sondern Jesus kam als Sohn Gottes vom Himmel auf diese Erde, um unser Problem der Schuld zu lösen und damit die Strafe für unsere Sünde zu bezahlen. Er stellte sich in den Spalt der Sünde zwischen uns und Gott wie eine Brücke, die uns die Möglichkeit bietet, von unserer Seite auf die Seite Gottes zu gelangen, dort wo Gott ist, der Himmel. Jesus macht uns seit seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung das Angebot, dass wir das Geschenk des Evangeliums annehmen. Ein Geschenk anzunehmen ist freiwillig und kostet nichts. In einem einfachen Gebet dürfen wir Jesus unsere Sünden bekennen und ihn bitten, in unser Leben zu kommen. Wir nehmen das Geschenk seiner Vergebung an und wissen, dass wir damit eine Eintrittskarte für den Himmel bekommen, wofür wir nicht selber bezahlen mussten, sondern wofür Jesus mit seinem Leben bezahlt hat. Jesus anzunehmen als Herrn unseres Lebens bedeutet ein Umdenken in unserem Leben, einen Herrschaftswechsel und eine Umkehr unserer Lebensprioritäten. Jesus sollte die erste Priorität unseres Lebens erhalten und unser Ego sollte einen Schritt zurücktreten. Wer Jesus in sein Leben einlässt, darf mit diesem Jesus in einer täglichen Beziehung leben. Seit ich vor mehr als 40 Jahren diesen Jesus in mein Leben eingeladen habe, weiß ich, dass ich nie allein bin, dass mein Leben von ihm geführt wird. Ich brauche eigentlich keine Angst vor dem Sterben zu haben, weil ich weiß, dass ich eines Tages bei diesem Jesus sein werde im Paradies. Und wer bei Jesus im Himmel ist, wird sich keinen Tag nach dieser Erde sehnen. Nur wer schon heute mit diesem Jesus rechnet, erlebt einen Vorgeschmack auf den Himmel, wo wir alles erleben dürfen, was wir auf dieser Erde geliebt haben, aber wo auch alles nicht mehr vorhanden ist, was uns unglücklich gemacht hat, kein Leid, keine Angst, kein Tod und keine Schmerzen. In den Himmel zu kommen, ist freiwillig. Wer das nicht möchte, wird an einem Ort landen, wo alles uns plagen wird, was uns an Schrecken auf dieser Erde begegnen kann. Da ist eine Covid-19-Pandemie harmlos dagegen. An diesem Ort, den die Bibel Hölle nennt, wird alles Liebe, Gute und Schöne fehlen, weil Gott, unser Schöpfer, dort nicht sein wird. Denn alles Schöne auf dieser Erde kommt von Gott und ist von seiner Gegenwart abhängig. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Er möchte uns bei sich haben. Er streckt uns die Hand entgegen wie einer, der einen Ertrinkenden aus dem Wasser zieht. Aber wir müssen seine Hand nehmen und uns retten lassen. Er zwingt uns nicht, ihn zu akzeptieren, ihn anzunehmen. Aber er hat alles getan und bezahlt für uns. Ein einfaches Gebet macht uns zu einem Kind Gottes. Im Johannesevangelium im 1. Kapitel Vers 12 heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ich bin überzeugt, dass diese Pandemie eine Katastrophe ist, die uns noch lange beschäftigen wird. Aber Gott hat sie zugelassen. Katastrophen und Krisen in unserem Leben haben oft den Sinn, dass wir wieder einmal anhalten und uns Gedanken machen über unser Leben. Die Welt ist heute arrogant, selbstsicher und gottlos geworden, undankbar für alles Gute, was Gott gemacht und geschaffen hat. Ich hoffe, dass wir Menschen aus einer solchen Krise lernen und wenn die Situation sich wieder beruhigt, nicht gleich weiterleben wie vorher. Und ich wünsche mir, dass diese Pandemie dazu beiträgt, dass Menschen ihr Verhältnis zum allmächtigen Gott hinterfragen, ihn suchen und finden werden. Punkt 3. Hoffnung. Christen müssen auch in einer Pandemie oder im Krieg oder in Verfolgung nicht verzweifeln, weil sie eine Hoffnung haben auf eine bessere Zukunft. Christen dürfen heute und jeden Tag mit Gottes persönlicher Gegenwart rechnen. In einer Beziehung mit Jesus zu leben bedeutet, nie allein zu sein und den stärksten Partner an seiner Seite zu haben. Christen haben eine Hoffnung, die über unser Leben und über unseren Tod hinausgeht. Jesus ist unser Halt, ein Anker, der uns hält. Jesus ist eine lebendige Hoffnung. Es geht ja nicht um einen Glauben an irgendetwas. Es geht auch nicht um eine Hoffnung auf irgendetwas, dass es wieder besser wird, wenn der Virus mal zur Ruhe kommt. Es geht um eine Hoffnung auf eine andere Welt ohne Viren, Tod, Trauer, Schmerz und Krankheit. Darum sollten Christen eine Freude und einen Optimismus ausstrahlen, trotz aller Schwierigkeiten und Nöte im Leben. Christen sollten Hoffnungsträger sein in einer Welt, die voll ist von Bedenkenträgern. Ich habe die Welt besiegt, sagte Jesus, und wir dürfen das mit ihm sagen, weil unsere Probleme hier auf der Erde irdisch sind, aber wir über diesen Sorgen stehen dürfen. Glaube, Liebe und Hoffnung werden bleiben, auch wenn die Welt vergehen wird. Gottes Wort, die Bibel, wird gültig bleiben, ob wir das glauben oder nicht. Die Bibel ist die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Das sollten wir auch den noch Nicht-Christen bezeugen, dass wir ein Buch kennen, das uns zu leben hilft, auch in Nöten, im Leid und in Angst, das die wichtigen Fragen unseres Lebens beantwortet. Ich muss bekennen, dass ich in der heutigen Weltkrise auch mehr Ängste hatte, wenn ich Jesus nicht kennen würde und nicht den Glauben hätte, dass der Schöpfer des Weltalls und der Atome auch diese Covid-19 im Griff hat. Wir sollten beten, dass diese Pandemie zu einem Ende kommt, aber auch lernen, wo wir uns von Gott entfernt haben in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. ohne Jesus zu leben, ist in einer Lebenskrise oder in einer solchen weltweiten Katastrophe nicht einfach. Aber das müssen wir ja auch nicht. Jesus möchte uns zur Seite stehen, jedem, auch wenn wir uns noch so weit von ihm entfernt haben. Leider lernen wir Menschen aus der Geschichte herzlich wenig. Wenn die Not vorbei ist, klopfen wir uns auf die Schultern, sind erleichtert und gehen zur Tagesordnung über. Aber so schnell wird die Welt nicht wieder normal sein nach dieser Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Folgen. Darum sollten wir lernbereit sein. Diese Krise und unsere Angst sollten uns lehren, Gottes Nähe zu suchen und uns dahin bewegen, dass unsere Beziehung mit dem lebendigen Gott in Ordnung kommt. Wir dürfen mit Jesus im Alltag leben lernen und Gott nicht als Notnagel oder wie einen Airbag benutzen, wenn es knallt in unserem Leben. Wenn wir aus Krisen nichts lernen, machen Krisen keinen Sinn. Christen dürfen den Menschen Hoffnung zusprechen und Mut machen, ein Leben mit Jesus zu wagen, das uns eine Sicherheit gibt über den Tod hinaus. Christen sollten Christus auf eine gute Art bekennen, nicht besserwisserisch, nicht von oben herab, sondern einladend, bescheiden und hilfsbereit. Hier können wir noch viel lernen. Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran, weil sie Jesus kennen und mit ihm den Schöpfer des Universums an der Seite haben. Gerade in einer Krise, wie wir sie heute alle erleben, werden Menschen offen und fragen nicht selten nach einem Gott. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen zu helfen und Wegweiser zu sein, Wegweiser zu Jesus hin, nicht von ihm weg, wie das leider auch oft geschieht. Das Evangelium von Jesus ist die beste Botschaft in einer Welt, wo unsere Medien täglich voll sind von schlechten Nachrichten. Diese Botschaft muss verbreitet werden, damit sie gehört wird und den Menschen in Angst, Panik und Trauer hilft und Hoffnung gibt, nicht auf das Ende nur von Covid-19, sondern über den Tod hinaus. Im Johannesbrief, im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 17 heißt es: Die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gottes will, wird für immer leben. Das ist eine Hoffnung, die kein Krieg, kein Diktator, keine Verfolgung und kein Virus zerstören kann. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir möchten wirklich beten, dass diese Pandemie zu einem baldigen Ende kommt. Ich möchte auch beten für Menschen, die in Angst sind, dass sie nach dir suchen und dich finden können. Wir beten auch für Menschen, die um Angehörige trauern. Wir beten, dass sich die Welt in einem guten Sinn verändert, dass mehr Menschen an dich glauben, mit dir leben, dir dankbar sind und weniger Menschen rücksichtslos, egoistisch, stolz und gottlos sind. Wir beten, dass Menschen Stille aushalten, Ruhe bei dir finden und sich Zeit nehmen, in deinem Wort zu lesen, sich mit dir zu beschäftigen. Ich bete auch, dass die Hoffnung siegt, weil Menschen die Gewissheit erhalten, ewig mit dir leben zu dürfen. Gib den Christen Mut, dich zu bezeugen und gute Ideen, wie sie anderen Menschen eine Hilfe sein können in den kommenden Wochen. Amen.